Guten Tag, ich grüße alle zu meinem zweiten Podcast in der zweiten Staffel, nenne ich es mal so, in der Staffel, wo es nicht mehr um politische Ämter geht, sondern noch mehr um die Menschen, die meine Gäste sind, wo ich die Chance bekomme, mit Leuten zu reden, die eine bewegte Lebensgeschichte, die viele Projekte haben, die viele Ideen haben und die unsere Gesellschaft, glaube ich, auch sehr positiv befruchtet haben in ihrem Leben. Ich habe heute jemanden hier, der ja ist für mich ein Weltbürger. Der hat eine Zeit lang in Australien gelebt, ist, glaube ich, da aufgewachsen. Das kann er gleich selber erzählen. Er ist Türke, kommt aus Ankara, aber ist mittlerweile Rheinländer und wohnt in Königswinter. Nazim Bora, schön, dass du heute hier bist. Wir haben uns vor einiger Zeit ein bisschen persönlicher kennengelernt und ich würde gerne mit Nazim über sein Leben reden. Es gibt viele Menschen in Köln und er selber, glaube ich, hat das auch zu Recht so formuliert, dass er einer der Ideengeber für Aschu ist, dass er sich sehr um das Zusammenleben der unterschiedlichen Kulturen kümmert. Er hat mehrere Berufe, man kann ihn nicht in eine Schublade stecken. Er hat viele Sachen, aber das ist jetzt erstmal genug. Jetzt, erzähl mal, wer bist du, was machst du so?
ja, also eigentlich bin ich Filmemacher, Musiker und Autor. Ob die Reihenfolge stimmt, weiß ich nicht. Das ist ja auch letztendlich nicht so wichtig. Aber ich bin in Australien tatsächlich aufgewachsen. Also bis zur mittleren Reife war ich in Australien. In Ankara war ich bis zu meinem siebten Lebensjahr. Und dazwischen war ich ein paar Jahre in Istanbul im Gymnasium. Abgebrochenes Schauspielstudium aufgrund der Politik dort damals. Und dann war ich mit 20 hier in Deutschland. Also das heißt, und in Köln natürlich. Im Prinzip zähle ich hierzu, würde ich mal sagen.
Ja, ich würde schon den Begriff, da bleibe ich bei Weltbürger. Ich meine, wenn man so unterschiedliche Kulturen, ich war selber mal 3 Monate in Australien, das ist schon eine andere Art zu leben, auch eine leichtere Art zu leben. Das Wetter spielt da eine Rolle. Die Menschen habe ich damals als sehr freundlich, sehr zugewandt. Ich weiß nicht, ob du da auch Alltagsrassismus erlebt hast oder weiß ich nicht. Würde mich natürlich interessieren. Aber ich glaube, dass solche unterschiedlichen Kulturen und unterschiedliche Kontinente doch die Menschen prägen und dass du heute 3 Berufe hast, dass du 3 unterschiedliche kreative Stränge hast und das ist doch schon sicherlich ein Zeichen, dass auch durch diese Lebensgeschichte kommt.
Ja, ich meine, ich fühle mich sehr glücklich, dass ich zum Beispiel in Australien aufgewachsen bin, weil ich konnte schon damals mit 20, eigentlich hatte ich ein anderes Bild über das, was ein Einwanderungsland werden soll oder sein soll, ja. Okay, das Wort gab es nicht 1980, ja. Und wir hießen Gastarbeiter, obwohl ich kein Gastarbeiter war in dem Sinne, sondern ein junger, der einmal schauspielen oder musizieren wollte und einmal politisch drauf war und mehr nicht. Ja, Australien hat mir also schon sehr, als ich sehr jung war, irgendwie eben Unterschiede zwischen nationalen Hintergründe, ne, Herkünfte beigebracht. Und ich habe zum Beispiel die Türken waren eher eine Minderheit dort unter den Migranten. Die Griechen waren hauptsächlich aus Europa oder aus dem Mittelmeer. Wir haben uns gezankt bis zum geht nicht mehr, ne? Also griechische Jungs und ich. Aber wenn es darum ging, irgendwie, wenn die weißen englischen Leute mit englischen Herkunft uns ja Wogs nannten, also Wog ist so ein halt Schimpfwort wie Kanake, ja, haben wir Griechen und Türken uns natürlich zusammengetan und denen Convicts gesagt. So Convict heißt ja also eigentlich Gefangener, ja, also weil ihre Vorfahren waren eigentlich
Strafgefangene. Das war die Strafkolonie von England.
Ja, genau. Und aber das war ja halbwegs so gleichgestellt. Aber mein größtes Erlebnis war eigentlich, was mich bis heute richtig noch prägt, ist, ich sag mal, so ein drei monatige Aufenthalt mit einer Aborigine-Familie. Ich bin mit 15 abgehauen von zu Hause. Ich war ja dort in einer sogenannte Elitenschule. Und meine Mutter wollte mich noch weiter pushen, nicht? Also so, du musst ja groß werden, du musst Ingenieur werden, was auch immer. Und ich wollte Bob Dylan und David Bowie und John Lennon hören, ja. So, im Übrigen, dort in Australien hatte man sogar, ich rede von den Anfang der 70er Jahre, wir hatten ja Bob Dylan und Cat Stevens in der Schule, im Unterricht.
Die Texte, ja. Ja, klar.
Eine völlig andere Welt, so gesehen. Ja, und ich dachte, nee, das mache ich nicht mehr. Und dann bin ich von zu Hause abgehauen. Und ich wurde eben so 500 Kilometer südlich von Sydney von einer Aborigine-Familie aufgenommen, die in Anführungsstrichen zivilisiert war. Also sie waren christlich geprägt, ja. Aber sie hatten ja teilweise ihre eigenen Traditionen noch irgendwie aufbewahrt. Dort habe ich die Welt mit anderen Augen zu sehen gelernt, ja. Und seitdem ist das für mich so das, was hier unter Rassismus ja, läuft irgendwie. Ja, also relativ harmlos, fast wollte ich sagen.
Ich komme deswegen auch da drauf, deswegen habe ich es in die Richtung gebracht, weil als wir dort waren, das war auch so Mitte der 80er Jahre, war ich 3 Monate da, da gab es noch Zeitungsartikel, dass Aborigines als nicht als Menschen bezeichnet wurden. Sie wurden ja teilweise gejagt, also mit Waffen. Oder man hat in der Zeit, als wir da waren, haben wir erlebt, dass eine Familie ausgerottet worden ist mit vergiftetem Alkohol von den Farmern. Also das war die Tagesordnung da, dass man mit den Leuten so umging, als wenn sie Tiere waren. Und diese Dreamzeit, also dieses Wiederentdecken ihrer eigene Kultur und das alles, das kam dann ja zum Glück hinterher alles. Und ich hoffe, dass das auch Bestand hat. Da, ne?
Genau, okay. Ich kann ja nur bis zu 1975, 76 reden. Danach war ich ja natürlich nicht mehr da. Nee, also eigentlich, ich meine, wenn man unsere westliche Kultur, was uns prägt, ja, einmal so beiseite lassen könnten, ja, dann gibt es also noch so dermaßen Schönes, Interessantes, Skurriles, aber auch Faszinierendes zu entdecken bei anderen Völkern. Das ist, ja.
Was ist mit der Musik von denen? Hast du das auch da wahrgenommen, diese Musik?
Oder ja, die Didgeridoo natürlich. Ne? Aber wir hatten eher Gospels gehabt. Ja, also die Familie war richtig christlich. Ja, und um dort bleiben zu können, habe ich ja auch, ich kann ja auch jetzt singen, Gospels gelernt. Ja, also das war Pflicht. Sonntags unbedingt zur Kirche. Ja, genau.
Gut, Australien, dann bist du wieder zurück in die Türkei mit deiner Mutter.
Genau. Und dort habe ich eine englischsprachige Schule besucht, ein Gymnasium, und das war auch so halt ein bisschen privilegiert, sage ich mal. Aber das waren die Zeiten in der Türkei, in der ja die Schulen und die Universitäten sehr politisch geprägt waren, ja, und unheimlich viele so Kämpfe, Auseinandersetzungen zwischen radikalen, linksradikalen, links, aber nicht radikalen, aber dann auch zwischen den, also die linke, und das linke andere Spektrum und das rechte beziehungsweise faschistische Spektrum. Da waren also täglich Tote etc. Und ich rede von Ende der 70er Jahre. So, in der Zeit war ich in einem Kulturverein, Jugendkulturverein, und wir haben ja, du bist ja Gewerkschafter, wir haben für bei Streiks vor den Streiktouren auch Musik gemacht, ja,
schön
mit Folklore etc. Und einmal wurden wir verhaftet, und seitdem gibt's bei mir eine Eintragung, was illegalerweise immer noch steht, ja. Und zwar, ich habe mit Akkordeons Arbeiter zum Streiks provoziert, so heißt es.
Ja. Eigentlich finde ich es gut, dass du es gemacht hast. Ja, so, und Türkei, da warst du dann am Stück wie lange? In Essen, Ankara? Nee, oder dann Istanbul?
Nee, nur Istanbul. Istanbul. Ja, ich war ja halt insgesamt 4,5 Jahre und dann... Dann kam Militärdiktatur. Mhm. Dann bin ich schnell nach Deutschland gekommen.
Und warum Deutschland? Gab es Verbindungen?
Ah ja, oder? Ich war ja schon mal 78 mal kurz irgendwie hier zu Besuch. Ich kannte Leute deshalb.
Ach so. Ja. Und das war dann gleich Köln oder?
Ja, automatisch Köln. Okay, weil ich Leute hier kannte, deshalb, ja. Aber, ja, aber
Köln dann prägt einen dann, ja, das fängt genau. Dann nochmal wieder neu ein dann.
Ja, ich meine, Köln ist ja von 1 Million Bewohner sind, glaube ich, etwa 100.000 türkeistämmig. Ja,
so sehr viele davon leben in meinem Wahlkreis in Chorweiler. Und viele Fortarbeiter, ich meine, die ganze Gastarbeitergeschichte hat ja mit Chorweiler Fort und allem angefangen, ne?
Genau.
Genau. Mit auch um den ganzen negativen Sachen, die dann danach gekommen sind. Gut, jetzt kommen wir ja zu den kreativen Berufen. Du hast ja Schauspiel gemacht, du hast Musik gemacht und so weiter. Ist das immer durchgängig gewesen oder ist das immer mehr geworden oder in diese Richtung?
Also ja, ich musste mein Schauspielstudium, was ich gerade in der Türkei angefangen hatte, da so um 80 herum, abbrechen und ich landete hier. So. Und dann war ich im Bereich Kultur, Gewerkschaftskultur auch aktiv, direkt vom Anfang an. 83 hat mich die Ruhrfestspiele für ein Stück engagiert und später mich so als festes Ensemblemitglied engagiert. Schauspiel hatte ich nicht zu Ende studiert, möchte ich nochmal unterstreichen. Aber damals suchte man eben türkische Schauspieler.
Ja, klar. Ja? Authentisch. Ne? Du hast das gespielt, was du erlebt hast. Ne?
Und wenn man es haargenau haben möchte, also Anfang der 80er Jahre, das waren ungefähr so die erste oder mittlere Generation, also noch nicht die zweite Generation. Das heißt, es gab ja noch keinen Nachwuchs. Die anderen, die waren ja Malocher, die waren ja Arbeiter, ja, Werkarbeiter, etc. So, ja, genau. Das heißt, Leute wie ich aus dem Kultur- oder Kunstbereich waren rar.
Ein Alleinstellungsmerkmal.
Ja, genau. So. Und 23 Jahre alt mit so einem Gehalt, das war ja natürlich wahnsinnig für mich irgendwie. So. Ja. Und im Rahmen der Ruhrfestspiele habe ich Musiker kennengelernt, die eigentlich alle aus Köln stammten. Und mit denen zusammen haben wir die Band Morgenland Yarenistan gegründet. Unser erstes Album erschien bei Eigenstein, wo Niedeken und Bab zuerst erschienen. Und das war irgendwie so von Anfang an eigentlich ein Phänomen, ja. Deutsch-türkische Band, Rockband.
Aber nicht in der Öffentlichkeit. Das war ja alles im Grunde genommen nur für die, die es wussten. Ne? Oder große Mediengeschichte, so wie heute, Werbung für sowas, hat man ja nicht machen können. Ne?
Wenn du das vergleichst mit was ansonsten in der türkischen Musikszene lief. Nee, und so war es schon irgendwie, das war ein deutsches Label. Ja. Meine anderen Kolleginnen und Kollegen, zum Beispiel Yüksel Özkasap oder Metin Türköz. Metin Türköz lebt jetzt in einem Altersheim in Ehrenfeld. Frau Özkasap lebt irgendwo bei Köln. Sie waren eigentlich vor mir die ersten musikalischen Stimmen der sogenannten türkischen Gastarbeiter. Metin Türköz sang er arbeitete im Fort, ja, und er sang halt auch über die Situation, die Arbeitssituation bei Ford, hat ja sich lustig gemacht über Vorarbeiter und die Arbeitsbedingungen so. Und das kam natürlich super an bei den hiesigen Menschen aus der Türkei, weil zu der Zeit gab es kein türkischsprachiges Radio ich meine, Internet, YouTube und so weiter gab es sowieso nicht, ja. Also sie waren auf sich alleine gestellt, ja. Also sie telefonieren mit der Heimat war zu teuer. Ja, irgendwie Briefe schreiben, gut, das tut man einmal in der Woche oder so. Und abends saßen sie zusammen und haben eben diese Kassetten gehört, die es gab ein Label namens Türkü Ola. Sie hat das Label hatte die Zentrale am Ebertplatz, direkt praktisch Richtung Hansa Ring, aber am Ring eigentlich. Und der Mensch, wie heißt er, Yılmaz Özdal, entdeckte eben diese Lücke, fehlende Kulturangebot, ja, fehlende Kunst, Musikangebot für die Gastarbeiter. Und gründete dieses Label. Das war natürlich sofort ein Hit, sage ich mal allgemein. Ja, genau zu derselben Zeit entstanden ja die Lebensmittelmärkte. Ja,
die türkischen Lebensmittelmärkte.
Genau, ja. Genau. Und der Yılmaz Özdal, okay, ich verkaufe meine Kassetten eben neben Schafskäse, Oliven und Sucuk.
Also Essen und Kultur
ja,
zusammen.
Genau, ja, genau.
Wir reden da über so einen Zeitraum, der ist mittlerweile insgesamt 60 Jahre her. Wir haben ja jetzt in diesem Jahr oder letztes Jahr oder dieses Jahr, weiß ich nicht.
Dieses Jahr
ist ja die. Ja. Ich meine, wegen Corona ist ja alles manchmal verschoben worden. Ja, das Beethoven-Jahr ist ja auch ein Jahr später. Ja. Also wir reden über einen Zeitraum von 60 Jahren. Warum sage ich das? Weil du mit ein paar anderen Leuten zusammen gesagt hast, das müssen wir jetzt mal auch wieder für die gesamte Gesellschaft öffentlicher machen. Und ihr habt ein tolles Projekt, wo ich dir eigentlich auch gerne den Raum für geben würde, dass du das mal erklärst, was da auf uns zukommt hier, was wir im Herbst erleben werden.
Wir organisieren eine Konzertreihe, die fängt an in der Zeche Zollverein in Essen. Wir haben einen Zwischenstopp in Istanbul. Hier in Köln spielen wir im WDR-Rundfunksaal, in Bonn in der Oper und in Berlin im Auditorium des Pergamon-Museums. Die Reihe heißt Deutschlandlieder. Das hört sich irgendwie ein bisschen komisch an.
Muss man erklären.
Ja, so eins zu eins übersetzt. So heißt die Musik oder die Lieder, die hier entstanden sind.
Also die Gastarbeiter haben dazu Deutsch, das sind die Lieder, die eben hier bei uns sind.
Ja, Türküleri. Ja, so haben sie das genannt. Ja. Und ich fand es wichtig, das mal so mal zu übersetzen. So heißt es ja.
Genau. Das ist authentisch dann.
Ja. Ich meine, jetzt, wenn man googelt Deutschlandlieder, dann kommt erstmal natürlich die Hymne. So, und erst am 11. Stelle kommt unsere Website. Aber das
wird sich ändern.
Vielleicht
hilft ja auch dieser Podcast ein bisschen dazu. So, und da sind alle Künstler, die du erlebt hast oder die da wichtig waren?
Ja, wir haben, wir sind ziemlich systematisch, kategorisch herangegangen. Wir haben die wichtigsten dazugeholt. Aber zum Beispiel Frau Özkasap, wovon ich vorhin redete, will nicht mehr öffentlich auftreten. Also sie ist weit über 80 Jahre alt jetzt. Ja, man denkt an Marlene Dietrich, die auch nicht mehr öffentlich auftreten wollte, nicht? Und da haben wir dafür einen Ersatz gefunden namens Eta Scrollo. Sie ist die wahnsinnige Stimme aus Sizilien. Sie lebt zwischen Sizilien und Berlin. Und sie wird sowohl italienische Migrationslieder vortragen, als auch ein Stück von Frau Özkasap.
Da wird sich meine Frau freuen. Die ist Italienerin, ist auch seit 30 Jahren in Deutschland. Und ich finde es schön, dass ihr das auch erweitert, dass ihr auch andere Gruppen dazu nimmt.
Ja, das ergibt sich sowieso. Ne? Also das,
Kultur ist grenzenlos.
Aber ich muss mal sagen, jetzt meine uralte Zankerei mit den Griechen. Wir haben tatsächlich Recherchen gemacht. Es waren die Türken, die Lieder in Deutschland produziert, geschrieben, gesungen haben. Im Gegensatz zu den Italienern oder Griechen, die eigentlich
die Kultur
Migrationslieder aus der Heimat gesungen haben. Das war bei uns auch anfänglich so, aber wahrscheinlich durch das türkische Label, die hier in Köln entstanden ist, sind eben
einen eigenen Weg gegangen.
Ja, genau, Deutschlandlieder entstanden. Also der Metin Türkös singt sein allererstes Lied heißt Almanya, Almanya, Türkü işte Almanya. Also Almanya, Almanya. Ein Arbeiter wie ein Türken findest du nie. Aber gegen Ende sagt er, Almanya, Almanya, wenn dann Abdal Bulamanya, einen dümmeren als ich findest du nie.
Gut, und das ist die Konzertreihe, die kommt, und das sind wichtige Veranstaltungen, da sind auch gute Träger dabei, das Land Nordrhein-Westfalen ist dabei, der Bundespräsident ist, glaube ich, auch involviert.
Das Außenministerium ist dabei.
Das Außenministerium, also genau. Die Bundesregierung ist dabei und die unterstützen euch alle.
Das Konzert in Istanbul entsteht in Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt und dem Bürgermeister Istanbuls zum Beispiel.
Und da kannst du hinfahren, frage ich mal so, oder wie ist das? Oder ist das ein Konzert, wo du nicht hinfährst?
Ja, also wir haben einen kurdischen Kollegen dabei und den nehmen wir mit. Und das heißt, also bevor meinem Fall, ist sein Fall also noch irgendwie prekär, aber es ist ja so, der Istanbuler Bürgermeister bekam die Stimmen der Kurden und Kurdinnen von Istanbul. Also stell dir mal vor, Istanbul ist die größte kurdischsprachige Stadt der Welt. Ja, insofern, also ja.
Aber ich glaube, er ist auch nicht das Problem. Ne? Ich meine, da gibt es einen Präsidenten, der hat da eine besondere
Art. Ja gut, aber ich meine, da steht die Bundesrepublik.
Ich finde das in Ordnung. Ich wünsche dir auch alles Gute dabei und ich hoffe, dass du da auch das erreichst, was ihr alle miteinander vorhabt. Weil es ist, glaube ich, wichtig, auch für uns als Mehrheitsgesellschaft, einfach nochmal zu sehen, was in diesen 60 Jahren eigentlich hier passiert ist.
Ja, also, wenn wir beim Label bleiben würden, ja. Also wir haben genaue Zahlen herausgekriegt, ja. Teilweise ist dieses türkische Label hat mehr verkauft als die EMI Elektrole da außen.
Am Marweg oder was?
Genau. Also teilweise jetzt nicht. Also das ist deshalb irgendwie nicht ins Zentrum, also ins Mainstream gekommen, weil sie also die Mehrheitsgesellschaft war für Türkisch ja gar nicht vorbereitet. Also wir machen den Vergleich mit Vicky Leandros, Theo, wir fahren nach Lodz und ein Stück von Yüksel Özkasap, was doppelt so viel 74 verkauft hat. Also wenn dieses Stück aber in der ZDF-Hitparade gekommen wäre, dann wäre es irgendwie auch ein bisschen, damals irgendwie eben strange. Ja.
Aber er hätte vielleicht auch ein bisschen die Leute zum Nachdenken gebracht, jedenfalls einige dabei. Also ich finde das gut, deshalb unterstütze ich das ja auch und deswegen sitzt du auch heute als einer der Gründe, warum du hier mit sitzt. Zu diesem Projekt, wenn du noch was dazu sagen möchtest, vielleicht, also die Leute können sich im Internet, auf eurer Homepage darüber informieren. Wir hoffen, dass Corona dann so weit runter ist, dass auch die Konzerte eben nicht nur virtuell stattfinden, sondern dass auch Leute das wirklich erleben, weil das hätte diese Reihe auch verdient, sowohl in Istanbul als auch hier in den deutschen Standorten. Aber du hast ja vorhin auch von mehreren Berufen gesprochen. Du hast ja bist auch Filmemacher. Also man kann auch bei YouTube oder im World Wide Web kann man ja eine Menge Filme von dir sehen. Du warst eine ganze Zeit lang ziemlich bekannt und in der Türkei ja auch Filme gemacht.
Ja, also ich habe eben Mitte der 90er Jahre habe ich mich für den Film entschieden, weil ich kam aus dem Theater, habe Musik gemacht und mit 35 denkt man, also was macht man jetzt ab 35? Und so habe ich irgendwie in Amsterdam Regie studiert. Ja? Mein erster Film lief im ZDF, Langfilm, das hieß Zuflucht am Bosporus 2001. Da ging es um zum Beispiel jetzt nochmal eine Entdeckungsreise. wenn man so platt sagen möchte, irgendwie deutsche Asylanten in der Türkei.
Gut ja, leben oder wie? Oder?
Anfang der 30er Jahre.
Ach so, Stefan ja. Zweig und andere, die kommen.
Genau. Ja. Damals hat sich irgendwie unheimlich schwer, das Thema herunterzubringen in einer Redaktion, weil entweder ist übertrieben, aber das war ja damals in Deutschland gar nicht angebracht. Ja?
Ich glaube, Edzard Reuter war einer der bekanntesten.
Genau.
Ne?
Ernst Reuter.
Der Vater, ne?
Genau, der Vater, der erste Berliner Bürgermeister. Er hat, ja, wir redeten von Ankara, er ist praktisch der Stadtplaner von Ankara. Ja, also da, als ich dort geboren war, Ankara war sowas wie Camera, ja, so ungefähr. Nicht? Also vom Aussehen. Ja, und laute Menschen aus der Bruno Taut zum Beispiel, der Architektur Dessau,
Bauhaus
der Architekten, die waren alle in Ankara, ja, und die haben Ankara tatsächlich so mit aufgebaut, ja, das Ankara war so fast wie ein Dorf. Istanbul war früher die Hauptstadt, Atatürk hat entschieden, okay, wir machen das alles in Ankara und ja, und dann kamen die deutschen Akademiker dazu, die direkt an, mit der Nazi-Machtübernahme 1933
weg mussten.
Mhm. Ich rede weniger von Menschen mit jüdischem Herkunft, also auch, aber weniger, sondern die waren politische Opponenten der Nazis. Mhm.
Meistens links, ne?
Auch FDPler, also Liberale etc. So, also das. Ne? Und viele von diesen Menschen kamen erst in die Schweiz und da entstand so eine Zusammenkunft oder eine Zentrale mit diesen Menschen und die Türkei brauchte damals halt Brainpower. Ja, und diese Menschen brauchten Zuflucht, einen Ort, ja. Und das war Liebe auf den ersten Blick sozusagen.
Ja. Und darüber hast du deinen ersten Film dann.
Genau. Und dann wurde ich in Anführungsstrichen vom türkischen Fernsehen abgeworben, weil es ist ja immer so, deutsches Handwerk gilt in der Türkei irgendwie als so was Wertvolles. Und der hier mit
Film,
ja, genau, der muss irgendwie abgeworben werden. Und ich war ja so gut über 10 Jahre in einem Sender dort namens NTV. NTV hatte aber mit dem hiesigen NTV nichts Gemeinsames. Das war privat, aber das kann man vergleichen so ungefähr mit WDR Arte oder so, also so fast wie öffentlich-rechtlich, so sage ich mal. Und es ging super gut bis zu der Zeit 2013, als in Taksim die Leute protestierten. Dann wurden wir alle, gut ein paar hundert Leute, aus dem Sender rausgeschmissen. Ja, und den Rest kennst du ja so.
Ne? Bist du hierher gekommen, ja. Ja, das ist auch ein Teil der bewegten Geschichte, die sich auch geprägt hat. Jetzt kommen wir nochmal wieder zurück zu Köln. Es gibt ja hier einige Entwicklungen. Ich habe vorhin gesagt, auch Aschu. Da hast du mir auch nochmal gerade jetzt vor dem Podcast gesagt, also du, als du diese Anschläge dort mitbekommen hast, hast du gleich reagiert und gesagt, entweder es gibt zwei Möglichkeiten, entweder ich gehe, wenn die Leute hier so rassistisch sind oder so menschenverachtend, oder ich mache irgendwas, und hast dann mit anderen zusammen diese Initiative auf den Weg gebracht.
Ja, Mölln und Solingen, da war es auch hier. Die kamen nacheinander, ziemlich zeitnah, glaube ich.
Ja.
Und das hat irgendwie wirklich allen geschockt. Heute sind wir mit solchen, ist bedauerlich, aber wir sind irgendwie ein bisschen so
abgestumpft.
Wenn Hanau und sowas passiert, dann sagen wir, scheiße, aber dann bleibt es so. Das war ein richtiger Schock. Und praktisch ein Wendepunkt und jetzt für mich, oder bevor ich von mir spreche, für die hiesige türkeistämmige Minderheit war das ein richtiger Schock. Ich meine, aus diese aus Mölln und Solingen ist Hip-Hop entstanden zum Beispiel. Nicht? Also wir redeten vorhin von Microphone Mafia oder Kartell oder so.
Das ist oder von deinem Sohn, ich lass mal einfließen. Das ist ja auch.
Ist ein, okay, noch 10 Jahre Schritt.
Ja, mein Sohn hat unbedingt gesagt, sprich ihn mal auf Echo Fresh an. Ja. Also das ist ja einer deiner Kinder. Ich meine, die meisten im Alter zwischen 20 und 35, glaube ich, kennen Echo. Ja. Ich musste es ein bisschen nachlesen, weil ich bin eher bei Bob Dylan und bei David Bowie. Und aber ich glaube, dass das, was er macht, was ich beurteilen kann, ist, da hast du einen guten Sohn.
Ja, also die Türken waren richtig geschockt. Mhm. Ja. Und da war es irgendwie auch vorbei jetzt mit, okay, wir leben uns ein und so weiter. Mhm. Also, vor allem für die ältere Generation.
Das hätte jeden treffen können, ne? Ja. Das hätte jeden treffen können.
Richtig zurückgezogen. So, und damals spielte ich eben in diese deutsch-türkische Band, Yarenistan, und wir fühlten uns auch nicht mehr wohl auf der Bühne. Nicht auf der Straße passiert sowas irgendwie Furchtbares und wir machen hier Hand in Hand und was weiß ich.
Alle zusammen, ja.
Ja. So, genau in diese Zeit rief ich Kolleginnen an, zum Beispiel jetzt vorhin war die Rede von Rolf Lammers. Es war Mitternacht irgendwie so, nicht? Also Leute, also entweder machen wir was jetzt oder irgendwie packe ich zusammen und fahre langsam nach Hause. Mhm. Wobei, das war ja vielleicht verlogen, weil...
wohin, nach Australien, ja, genau, oder wohin? Ne?
Okay. Ja. Und dann kamen wir tatsächlich am nächsten Tag zusammen im Stadtgarten.
Ja, zum Glück. Ne? Ja, das war die Initialzündung dann auch, genau, im Positiven.
Und,
ne?
Da war Wolfgang Niedecken da auch und die... die Pützner, also die, ja, und die haben sich alles so irgendwie, ja, Mühe gegeben und dann, ja, den Rest kennt ihr.
Ja. So. Heute ist ja der Jahrestag am 7. Juni vom ersten Berlikte 2014. Da bist du ja auch, glaube ich, aktiv mit Arschu, mit anderen dabei gewesen. Mhm. Dieses ständige Wiederholen ist ja notwendig, damit diese Abstumpfung nicht stattfindet, sondern die ständige auch, dass sich damit auseinandersetzen. Mhm. Auch die anderen Formen, dass man dann zum Beispiel Theaterstücke wie die Lücke nach der Kolbstraße macht. Also nächste in 2 Tagen, am 9. Juni. Also wir nehmen das hier am 7. Juni auf und am 9. Juni ist der Anschlag in der Kolbstraße, den ich nun als Sprecher des Untersuchungsausschusses NSU im Landtag auch nun sehr intensiv mit beurteilt habe und die unterschiedlichen Sachen, die dort nicht gut gelaufen sind. Mhm. Und das, was an Wertschätzung oder an fehlender Wertschätzung. Ich habe in einem dieser Podcasts auch den Sohn des Friseurs hier gehabt, um mal die nächste Generation auch zu sprechen und mir das Wort zu geben. Was bedeutet das eigentlich für die nächste Generation? Der hat keinerlei Erinnerung mehr an diesen Tag, weil er viel zu jung war. Aber natürlich prägt das auch die weitere Zukunft. Was passiert, wie leben wir zusammen, was für Probleme entstehen möglicherweise und wie können wir sie vermeiden. Und das Projekt mit den Deutschlandliedern, glaube ich, ist generell als darüber ein ganz wichtiges Projekt, um immer wieder auch deutlich zu machen, welche tollen, wichtigen Impulse aus der türkischen Gemeinschaft gekommen sind und was man über Musik und Kultur, und da sind wir ja gerade jetzt in Corona ziemlich gebeutelt, also wenn ich mit Künstlern hier sitze oder im privaten Gespräch bin, jetzt geht's so langsam wieder los, dass ihr was machen könnt. Ne? Das ist
ja, also Deutschlandlieder ist eine einmalige Sache. Wir haben richtig alte Leute dabei. Im Übrigen, der zweitälteste Kollege ist vor 3 Wochen gestorben. Ja. Also nur als Beispiel jetzt irgendwie. Es ist insofern einmalig, weil ich finde es wichtig, dass man das einmal auf der Bühne live zusammenbringt. Ja, also so vom Echo Fresh bis hin zu dem eben Sänger im jetzigen Altersheim. Das ist die eine Sache. Das machen wir dieses Jahr, weil die Türken feiern ihr 60. Geburtstag. Andersrum bin ich der Verfechter von, also möglichst irgendwie das Zusammenbringen von Kulturen. Mhm. Also in einer Großstadt ist es ein bisschen anders, in einer Kleinstadt ist es einfacher. Ich darf vielleicht von einem Musical reden, das ich jetzt gerade in Königswinter produziere.
Auch mit tollen Leuten aus der Kulturszene.
Genau, Robert Gries, der hier war. Genau. Und ich haben das Stück geschrieben. Es spielen Nessie Tausendschön, Tom Simon, Gilly Alfeo und Fatih Çelikoğlu. Ja. Genau. Da geht es darum, also das Ding heißt Nicht davor, nicht dahinter, ein Heimatmusical in vielen Sprachen. Ja. Wenn man einige Dinge so umdreht, klingt zwar fiktiv, ist aber nicht. Ja. In Königswinter ist die Altstadt sozusagen ganz unten, ja. Und Oberpleis, Thomasberg ist oben, also frei nach Günter Wallraff. Ja. Die Reichen wohnen oben im Berg, ja, und die Armen.
Oder nach Franz Josef Degen halt. Die spielen nicht mit den Schmuddelkindern. Ne? So, geh nicht in die Unterstadt.
Die Altstadt ist sehr bunt, national gesehen, so ungefähr knapp unter 30% ohne deutschen Pass. Wenn man das hochrechnet, liegt es bei 50% mit ausländischem Hintergrund. Und ja, es ist ja so, es ist Fakt. Und am liebsten würde das Rathaus sogar von Königswinter gänzlich umziehen nach oben. Also das heißt, es hat ja damit
weg zu tun, von den Menschen, oder?
Nee, weg zu den Wählern.
Ach so.
Ja, also unten gibt es 5000 Leute, wovon vielleicht 3000 wählen dürfen und davon könnten, aber nur 1500 Wähler letztendlich. So, aber oben sind die eigentlichen Wähler. So, gut. Genau da produzieren wir das.
Und da geht's dann um Königswinter.
Ja, und da bewahren die neuen Bürger, das heißt die Italiener und die Türken, die Tradition von Königswinter. Das heißt, sie stehen für den Drachenfest, für irgendwie, also damalige goldene Zeiten, Rimini am Rhein. Das sind die Türken, die das sagen.
Schön. Und ich habe gehört, es ist schon ausverkauft.
Ja, genau. Die erste Vorstellung ist schon ausverkauft. Es gibt zwei Vorstellungen. Wir haben eine Anfrage schon in Köln natürlich für das Stück. Und das ist faszinierend, finde ich. Also so richtig faszinierend, wie manche Dinge sich umdrehen.
Aber auch das zeigt ja die Vielfalt in deiner Arbeit. Ich meine, du schreibst auch Bücher. Also wenn man das alles so sich mal vor Augen hält, ist das ja ein sehr buntes und sehr, ja auch teilweise sicherlich mit nicht schönen Ereignissen, auch diese ganze ständigen, wir reden jetzt sehr viel über Wechsel und über andere Länder und so. Aber ich kann mir vorstellen, das ist auch für einen jungen Menschen auch nicht ganz einfach. Und du hast im Grunde ja genommen, ich sag's mal einfach so, mit meinen waren zwei Heimaten verloren. Also
ich habe gezählt, ich bin 5-mal umgezogen, also richtig oder umziehen mussten.
Ja, nicht freiwillig. Ja, ne? Also freiwillig. Umzug ist freiwillig, okay, ja. Aber.
Und das letzte Mal, das ist aus der Türkei wieder nach Deutschland, tat es vor allem meiner Frau weh. Sie ist ja nicht türkeistämmig, sie ist in Donaueschingen geboren. Ihre Familie lebt in Bayern und sie ist ja Berlinerin im Prinzip im Herz. So, und sie hat sich für die Türkei entschieden. Sie war damals die Leiterin der Heinrich-Böll-Stiftung dort, ja. Und wir hatten, ja, wir werden ja auch älter und wir haben unseren Weg gefunden. Okay, wir leben teilweise auf den Prinzeninseln in Istanbul und teilweise irgendwo im südlichen Zipfel der Türkei. Und sie wurde ausgewiesen aus politischen Gründen. Sie fühlte sich richtig heimatlos, ja. Also, stell dir mal vor, also sie, ne? Und sie hatte ja es richtig hart, so. Es gibt eine türkische Redewendung, Deli Ergen Bayram, also für einen Verrückten ist jeden Tag ein Feiertag. So, mich hat das weniger betroffen, wollte ich sagen.
Du kannst überall Musik machen.
Ja, so, genau. Umziehen müssen ist echt ein, irgendwas, was man wirklich ernst nehmen muss. So.
Ja, und entweder man entwickelt neue Kreativität daraus oder man geht daran kaputt. Es gibt ja viele Biografien, wo Menschen, die so ein Schicksal erlebt haben, wirklich auch dann seelischen Schaden und bis hin zum Suizid. Ich habe vorhin mal den Namen Stefan Zweig, der nach Brasilien dann gegangen ist und der in Brasilien Selbstmord gemacht hat als Schritt, weil er einfach diese Heimat gefehlt hat und weil er einfach auch diesen ganzen Hass und diese ganzen Sachen nicht mehr ertragen hat. Ne? Also da werden ganze Biografien ja vernichtet. Und deswegen ist das, glaube ich, die Aufgaben und die Projekte, die du machst, die sind, halte ich für unwahrscheinlich wichtig. Weil das immer kleine Bausteine sind, die sich auch vielleicht erst in ein, zwei Jahren positiv oder die nächste Generation beeinflussen. Sicherlich hat auch deine Art zu leben oder deine Art Vorbild sicherlich für deine Kinder und auch für Echo ein wichtiges Zeichen gegeben, so zu werden, wie er ist. Da sind wir als Eltern, ich habe auch zwei Söhne, ein Teil mit verantwortlich, was aus unseren Kindern wird. Ne? Man muss sie loslassen, man muss ihnen die Freiheit geben und die gehen schon ihren Weg, aber ab und zu gucken sie doch, was die alten weißhaarigen Männer dann machen. Ne? Die sind nicht nur schlecht.
Echo sagt immer, er freut sich darüber, aus meinen alten Musikstücken zu klauen.
Um neue Sachen zu machen.
Ja, weil das ja für ihn kein GEMA kostet. Aber ich finde es herrlich, wie er eigentlich die deutsche Sprache, wie er mit der deutschen Sprache umgeht.
Das ist ja auch eine Kunst, das ist wirklich toll.
Und wie er es schafft, zum Beispiel mit, er hat ja letztens ein Stück namens Aber gehabt, in dem er an einen quasi AfD-Wähler und einem sehr türkisch geprägten Menschen irgendwie auf dem Tisch irgendwie diskutieren ließ. Das fand ich irgendwie sehr beachtenswert und nicht nur ich, sondern irgendwie auch die Feuilletonseiten Süddeutsche bis hinten.
So ja, und so erreicht die jungen Leute, ne? Das ist ja dann wieder das Problem, was vielleicht Menschen in unserem Alter haben, wir sind zwei Jahre auseinander. Die Distanz, natürlich die Erfahrung, die man hat, ist klar, aber die genaue Sprache zu treffen, das schafft jemand, der nahezu gleich alt ist oder der die gleichen Erfahrungen hat, der ist authentischer dabei. Genau. Gut, wir haben jetzt über 40 Minuten, ich könnte weitere 40 Minuten sprechen, aber ein Podcast sollte auch nicht zu lang sein. Aber Nedim, ich würde dir gerne jetzt, das mache ich mit allen Gästen aus Überzeugung am Ende nochmal sagen, gibt es irgendetwas, was du den Menschen da draußen nochmal jetzt sagen möchtest zu deinen Projekten? Haben wir irgendwas vergessen? Gibt es irgendeine Botschaft, wo du sagst, Leute, macht das oder das? Also du hast jetzt noch so 2-3 Minuten Freiheit, alles zu sagen. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht oder so diesen Austausch. Ja. Also für mich ist das immer ein Gewinn, mit Menschen wie dir und anderen, die ich ja so kennengelernt habe, zu reden. Ich werde es auch deutlich weitermachen. Ich bin auch den Menschen hier im Studio dankbar, dass sie mir da die Möglichkeit geben. Also, du hast das Schlusswort. Ich sag schon mal vielen Dank, aber...
Ja, für die Konzertreihe, da müssen wir einfach im Internet deutschlandlieder.de suchen und dann findet man die Einzelheiten, wo und wann wir spielen. Für das Königswinter Musical gibt's auch eine Website, also Königswinter-Musical auf Englisch und Königswinter mit oe.de. Aber da gehen die Karten so schnell weg. Ich glaube, nächste Woche haben wir alle Vorstellungen schon weg.
Aber vielleicht ist das ja dann, dass noch mehr Vorstellungen kommen. Das kann ja sein, wenn der rein.
Das hängt ein bisschen von der Stadt Königswinter ab.
Ja.
Dazu gerne zwei Worte. Also, zum ersten Mal letztes Jahr, seit Kriegsende, gab es einen politischen Wechsel in Königswinter. Seit 70 Jahren oder ungefähr 70 Jahren so. Und jetzt gibt es eine Koalition aus einer örtlichen Wählerinitiative, SPD und Grünen. Und da haben wir entdeckt, Königswinter hat verdammt wenig Geld bisher für Kultur ausgegeben. Also, aber verdammt wenig.
Ja, gut, da muss Köln auch ein bisschen aufpassen. Wir geben sehr viel Geld für eine Oper aus, die noch nicht fertig ist. Aber die andere Kultur braucht auch das Geld, gerade jetzt in Corona.
Da wünsche ich mir zum Beispiel mehr Gelder. Ich bin teilweise positiv überrascht darüber, wie die verschiedenen Behörden auf verschiedener Stufen Kultur, ich rede von Kulturbehörden, wie sie jetzt mit den Kulturen der Migranten jetzt mittlerweile umgehen. Das war früher nicht so. Ja, ich bin ja seit 3 Jahren wieder hier in Deutschland. Das macht Freude, ja, und das macht auch kreativ. Ich würde immer mehr gerne Leute aus verschiedenen Kulturen im Mainstream sehen wollen. Es gibt ja hier und da unheimlich viele Diskussionen darüber, ja, aber ich bin immer noch so für das Modell, in dem Schauspieler X aus Y eben auf im Kölner Schauspielhaus auf bei in der Faustinszenierung spielt und nicht so in so einem Depot irgendwo, also so ich sag mal ein bisschen
am Rand.
Also da, ich finde es so und ja.
Es war ja so zum Schluss was Positives und aber auch ein ganz klarer Appell, dass wir uns weiter in diese Richtung verändern müssen. Und ich glaube und ich hoffe, dass wir noch viel von dir hören. Sei es Geschriebenes, sei es Musik, sei es irgendwie ein Musical. Also ich freue mich darauf, ich freue mich auf deine Projekte. Ich werde sie da, wo ich kann, sehr unterstützen. Und danke, dass du heute hier warst.
Ich bedanke mich sehr.